Da sitzt diese arme Seele, blind seit Geburt. Er weiß nicht, wie seine Eltern aussehen. Er hat sie noch nie gesehen, wie sie ihn anlächeln. Keine Vorstellung hat er davon, was überhaupt Farben sind. Er hat noch niemals die Sonne auf- und untergehen sehen. Er weiß nicht, wie wunderbar eine Lilie sein kann oder ein Schmetterling. Die ganze Schönheit der Natur, es bleibt ihm verborgen. Und alles, was um ihn herum passiert, muss er x-mal erfragen und er bekommt doch keine richtige Vorstellung davon, weil er im Unterschied zu vielen anderen Blinden noch gar nie sehen konnte. Es gibt noch keine Blindenschrift, sodass er, wenn er auch unter Mühen sich selbst hätte bilden können, keinen Blindenverband, der seine Interessen vertritt, kein Blindenhund führt ihn durch unbekanntes Terrain. Er ist völlig angewiesen auf fremde Hilfe. Und medizinisch gesehen war er eben ein hoffnungsloser Fall. Die Ärzte zuckten bedauernd die Achseln. Der Mann leidet nicht an der ägyptischen Körnerkrankheit, die mit Antibiotika zum Stillstand gebracht werden könnte. Er hat auch keinen grauen Star, den man chirurgisch beseitigen könnte. Er leidet auch nicht an Netzhautablösung, die man mit dem Laser behandeln könnte. Nein, dieser Mensch, er ist von Geburt an blind. Eine negative Erbanlage. Er leidet unter einem Handicap, das man nicht therapieren kann. Aber auch in religiöser Hinsicht ist dieser Mann arm dran, weil er weder in der Schöpfung noch in den Heiligen Schriften etwas von Gott entdecken kann und erkennen kann, sagt man, muss dieser Mensch von Gott verflucht sein. Und die Frommen, wenn sie ihn gesehen haben, haben sie gerufen, gepriesen sei der Richter der Wahrheit. Und damit haben sie deutlich gemacht, dieses Handicap, diese Krankheit, diese Blindheit, diese Behinderung, das ist ein gerechtes Urteil Gottes. Ein Urteil über seine Sünden oder über die Schuld seiner Eltern. Denn das hatten die Gottesdienstbesucher beim Rabbi im Unterricht gelernt, dass sich im menschlichen Schicksal die göttliche Gerechtigkeit widerspiegelt. Das heißt, jedem geht es so, wie er es verdient hat. Alle waren sich darin einig, Gott behandelt den Menschen nach dem Echo-Prinzip. Das heißt, so wie man den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. Wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes. Wer Böses tut, dem widerfährt Böses. Und deswegen hat man gesagt, auf deinem Leben liegt eben irgendein dunkler Schatten, irgendein dunkles Geheimnis, ein Fluch. Du bist schon in Sünden geboren. Sonst hätte dich nicht so ein Schicksal getroffen. Und das heißt, entsprechend hielt sich dann natürlich auch das Mitleid in Grenzen. Sicherlich warf man ab und zu einmal einen Groschen in den Hut, aber das änderte sich nichts daran, dass man der Überzeugung war, du bist an deinem Schicksal selber schuld. Diese Krankheit, die hast du dir letztendlich selber eingebrockt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Schuldfrage, die ist ja bis zum heutigen Tag immer virulent. Auch wir suchen fieberhaft nach Schuld, nach einem Schuldigen. Wenn zum Beispiel ein Verkehrsunglück passiert, dann kommt nach der Frage, ob es Verletzte oder gar Tote gegeben hat, immer gleich die Frage, und wer war schuld? Oder ein Kind nimmt sich in der Schule total daneben. Dann steht die Frage im Raum, was haben die Eltern falsch gemacht in der Erziehung oder die Lehrer? Aber dann berichtet die Bibel von einer folgenreichen Begegnung zwischen dem, der sagen muss, in meiner Welt ist es rabenschwarz, und dem, der sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Jesus zuckt eben nicht bedauernd die Achseln wie der Arzt. Er winkt nicht energisch ab wie der Sozialfürsorger. Er hebt auch nicht den moralischen Zeigefinger wie der Gottesdienstbesucher. Er handelt eben anders als die Menschen in Bert Brechts Drei-Groschen-Oper. Dort heißt es, die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Man sieht nur die im Licht, die im Dunkel sieht man nicht. So ist es in unserer Welt. Das ist die Aufteilung. Die einen, die kampieren im Wohncontainer, die anderen residieren in der Villa. Man kennt die in der Villa, aber die im Wohncontainer, die kennt man nicht. Aber mit dieser menschenverachtenden Klassifizierung hat sich Jesus nie abgefunden. Seine Liebe gilt allen, Und zwar denen ganz oben, aber auch denen ganz unten. Seine Liebe gilt dem Nobody wie dem Promi, dem Hartz-IV-Empfänger wie dem erfolgreichen Unternehmer. Und so kommt es, dass Jesus diesen armen Menschen sieht. Er wirft ein Auge auf diesen Ausgestoßenen, Abgeschriebenen. Und er sieht ihn als einen Menschen, mit dem Gott noch etwas vorhat. Jesus sieht diesen Menschen, dabei hatte der ihn nicht einmal gerufen, er hat nicht um Heilung gebeten. Sondern Jesus, er kommt vorbei und er sieht diesen Mann. Er beugt sich helfend nieder, er nimmt Anteil an seinem Leiden, er geht an diesem Mann, an der Not nicht vorbei. Und Jesus sieht noch viel tiefer. Er sieht, dass dieser Mensch nicht nur kranke Augen hat, sondern vor allem ein gekränktes Herz und eine verletzte Seele. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jesus, er sieht auch jeden von uns, jeden von Ihnen, wo immer Sie auch jetzt gerade zuschauen. Er sieht jeden, der nicht zuschauen kann, weil er krank oder gebrechlich ist, oder auch den, der nicht zuschauen will. Er sieht die Einsamen, die Abgeschobenen, die Kranken und jede Not ganz gleich, ob sie klein oder groß ist. Ist das nicht tröstlich, das zu wissen, dass Jesus nicht wegschaut, dass er nicht an unserem Schicksal vorbeischaut, sondern dass er jeden von uns sieht. Auch die, die wegen ihrer Krankheit oder wegen dem Alter beiseite geschoben werden. Das heißt, er geht nicht vorbei. Er schaut sie, er schaut dich an, auch wenn du vielleicht angesichts einer Krankheit oder einer drohenden Kündigung blind vor Angst bist. Aber nicht nur den Blinden soll ein Licht aufgehen, sondern auch den Freunden von Jesus, seinen Jüngern. Er bringt nämlich Licht in dieses Dunkel, das Dunkel der quälenden Warum-Frage. Warum muss ausgerechnet dieser Mann blind sein? Warum muss er so ein Schicksal tragen? Und wir kennen ja diese Frage auch bei uns. Warum muss gerade mein Mann, meine Frau den Job jetzt verlieren? Warum haben ausgerechnet diese fürsorglichen Eltern so aufmüpfige Kinder? Warum ist gerade mein Vater an Krebs erkrankt? Da steckt ja diese Frage dahinter, könnte das eine Strafe sein, eine Strafe für eine Schuld, die wir, die andere auf sich geladen haben, unsere Vorfahren vielleicht? Ist das eine Folge von Fluch? Rächt sich da die Schuld der Vorfahren an den Kindern und Enkeln? Und nun sagt Jesus ganz klar und deutlich, nein Leute, da seid ihr völlig falsch gewickelt. Gott ist nicht der gnadenlose Rächer, der auf jedes Vergehen sofort mit der entsprechenden Strafe antwortet. Man kann nicht einfach sagen, wer krank ist, der hat es verdient. Genauso wie man ja auch nicht sagen kann, wer gesund ist, wer ein glückliches Leben führt, der hat es verdient. Jesus erbricht das gnadenlose, trostlose Denken radikal auf, und zwar in Richtung Hoffnung. Er sagt, niemand hat hier gesündigt, sondern Gott hat etwas ganz Besonderes mit diesem Mann vor. Und dass Jesus etwas mit diesem Mann vorhat, dass Gott etwas mit ihm vorhat, das macht Jesus deutlich. Es heißt, Jesus antwortete, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr arbeiten kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das heißt, diesem blindgeborenen Menschen zu helfen, das ist jetzt keine Schnapsidee von Jesus. Das ist auch keine spontane Mitgefühlsregung, sondern Jesus sagt, ich muss hier ein Werk Gottes vollziehen. Dazu bin ich in diese Welt gekommen. Dazu ist er Licht für die Welt, damit er jetzt auch in diesem Moment diesem Menschen hilft und eine Machtdemonstration Gottes an den Tag legt. Und Jesus, er verwandelt die Warum-Frage in die Wozu-Frage. Die Menschen fragen, warum ist das so? Jesus fragt, wozu ist das so? Die Menschen fragen, woher kommt das? Jesus sagt, wohin führt das? Er verwandelt die Frage nach dem Grund in die Frage nach dem Ziel. Die Leute fragen, warum ist er blind? Und Jesus fragt, was für ein Ziel verbirgt sich dahinter? Und dann macht er klar, das Handicap dieses Mannes, es soll zu etwas führen. Dieser Mann soll in einem ganz tiefen und doppelten Sinn sogar ein Licht aufgehen. Die Krankheit hat einen letzten, einen tiefen, unantastbaren Sinn. Der Blinde, er soll Gott begegnen. Ganz ähnlich schreibt der Dichter Stefan Andres in seinem Lebensbericht. Er schreibt: Heute danke ich meinem Unglück, dass es mich durch 10 Jahre arm, unbekannt und einsam ließ und dadurch in die Nähe Gottes trieb. Und der französische Widerstandskämpfer und Universitätsprofessor Jacques Lucerin, der mit 8 Jahren beide Augen verloren hat, er bekannte in seinen Erinnerungen an die schreckliche Zeit im KZ Buchenwald. Er schrieb: Jeden Tag danke ich dem Himmel dafür, dass er mich als Kind blind werden ließ. Dadurch traf ich auf die Freude, die nicht von außen kommt, und auf das Licht, das selbst dann in uns ist, wenn wir keine Augen haben. Von Jesus heißt es: Nach diesen Worten spuckte er auf den Boden, machte mit dem Speichel einen Brei, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh hin und wasch dich im Teich Siloa. Wie bitte? Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Was soll das? Was soll das Wasser bringen? Was soll dieser Lehmbrei bringen? Das ist ganz ähnlich wie heute Menschen fragen. Da fragt die Schülerin: Was sollen denn die alten Worte der Bibel mir heute in meinem Alltag helfen? Die sind doch veraltet. Da kann ich nur sagen, nicht alles, was alt ist, ist veraltet. Es kann unglaublich wertvoll sein. Und gerade die Worte Gottes, die Bibel, haben sich im Leben unzähliger Christen bewährt. Der Blinde, der hatte wahrscheinlich auch vielleicht zunächst seinen Zweifel, als er zu diesem Teich Siloa geschickt wird. Aber er stellt seine Zweifel zurück und er wagt es auf das Wort von Jesus, einen Versuch zu unternehmen. Und das hat sich gelohnt. Aber hat der Geheilte erkannt, wer Jesus wirklich ist? Zunächst heißt es, er kam sehend wieder. Er war geheilt. Aber damit gingen ganz neue Probleme an. Denn er bekam Probleme mit den Menschen, mit seiner Umgebung, mit den Nachbarn, vor allem mit den Frommen, die ihn ins Kreuz vorhergenommen haben. Die haben gesagt: Wer ist das? Wer hat dich geheilt? Warum heilt er dich am Sabbat, am heiligen Tag? Das kann kein Heiler von Gott sein. Und am Ende, so wird dort berichtet, haben sie diesen Mann sogar aus der Synagoge hinausgeworfen. Und es wird erzählt, dass Jesus das hört, was diesem Mann geschieht, und dass er ihn aufsucht. Und dann stellt Jesus ihm eine Frage. Und er sagt zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Und dann stellt er sich ihm vor, als Jesus, als der Retter, der Heiland, der Messias, der Menschensohn. Und dann heißt es, dann fällt dieser Mann auf die Knie vor Jesus und sagt: Ja, Herr, ich glaube. Er betet Jesus an. Und das heißt, ein zweites Mal ist ihm ein Licht aufgegangen. Es sind also genau genommen 2 Wunder an ihm geschehen. Das heißt, zu dem Augenlicht kommt das Glaubenslicht hinzu. Und der Mann erkennt in dem, der ihn gesund gemacht hat, den Sohn Gottes. Vielleicht hat der Blinde vorher nur gedacht, das ist irgendein Wunderdoktor, ein Heilungsguru, ein Superman. Jetzt sieht er aber nicht nur das Licht der Sonne, sondern auf einmal sieht er auch das Licht der Welt. Und dieses Licht ist heller als 1000 Sonnen. Im Dunkel dieser Welt geht dieses Licht der Welt auf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jesus, er öffnet auch uns die Augen. Die Augen über uns selbst. Es kann sein, dass jemand bis ins hohe Alter keine Brille braucht und dass er trotzdem blind ist. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Blindheit. Dass wir nämlich zum Beispiel gar nicht sehen, wie freundlich, wie gütig Gott zu uns ist. Dass wir gar nicht sehen, was wir ihm alles verdanken. Oder dass wir eine völlig falsche Selbstwahrnehmung haben. Dass wir gar nicht sehen, wie selbstzufrieden wir geworden sind, wie stolz, wie ängstlich, wie verzagt, wie wütend, wie eifersüchtig, wie toxisch, wie zerstörerisch. Der englische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon berichtet einmal von einer Frau, die zu ihm kam und die sagte: Ich bin so in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dass ich es nicht mehr nötig habe zu beten. Und da war Spurgeon sehr traurig. Und er hat zu ihr gesagt, ich bitte Gott, dass er ihre Augen öffnet, damit sie die Täuschung sehen, in der sie sich befinden. Denn der Herr betete viel, trotz seiner absoluten Vollkommenheit. Geistliche Selbstzufriedenheit ist gefährlich. Sie trübt den Blick für die Realitäten. Sie macht uns schläfrig. Dann denken wir, alles ist in bester Ordnung und wir merken gar nicht mehr, wo die dunklen Punkte sind. Jesus aber, er macht uns sehend. Und dazu benutzt er in der Regel sein Wort, manchmal auch andere Menschen oder auch, dass der Heilige Geist uns auf einmal eine innere Klarheit schenkt. Es gibt keine Dunkelheit, die Jesus nicht erhellen kann, so finster es auch im Leben aussieht. Und wenn wir sein Licht hineinlassen, dann hat die Finsternis ausgespielt, dann fängt es an, hell zu werden, dann dämmert es und dann erkennen wir immer klarer den Weg, den wir gehen sollen und den er mit uns gehen möchte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dazu ist Jesus gekommen, damit er auch an uns und durch uns etwas demonstriert von der Macht Gottes, von seinen Möglichkeiten. Denn Gott hat etwas mit uns vor. Das ist eine tolle Perspektive für unser Leben. Gott hat etwas mit uns vor. Ja, der Vater im Himmel, er hat auch mit ihnen etwas vor. Seine Gedanken der Liebe sollen an ihnen und durch ihr Leben sichtbar werden. Und das gilt nicht nur, wenn sie in einer unverschuldeten Krankheit oder in einer schicksalshaften Krise stecken. Das gilt sogar dann, wenn sie einen schlimmen Fehler gemacht, eine schwere Schuld auf sich geladen haben. Ihr Leben ist niemals zu kaputt, zu verkorkst für Gottes guten Plan. Ihr Leben ist aber auch niemals zu erfolgreich für seinen noch viel größeren und noch viel tiefer gründigeren Plan. Denn seit Jesus sein Leben hingegeben hat am Kreuz, seit er für uns auferstanden ist, steht ihm nichts mehr im Weg. Weder unsere Fehler, noch unser Versagen, weder unsere Tugenden, noch unser Erfolg. Er hat mit jedem von uns etwas Großartiges vor, etwas Einzigartiges, etwas Wunderbares, etwas Kostbares. Und alle, denen ein Licht aufgeht, sagen Amen.